Ben Racial Profiling, gefährliche Orte abschaffen, so der Titel einer Kundgebung. Und ich stehe am Rand dieser Kundgebung jetzt mit Jakob Bach vom Arbeitskreis kritischer Juristinnen und mit Udo Kaus von der Humanistischen Union. Hallo.
Hallo.
Ja, wir stehen auf einem der, ich glaube, drei gefährlichen Orte, Sondereinsatzgebiete in Freiburg der Polizei. Fühlt ihr euch hier, ist es gefährlich hier?
Also ja, ich fühle mich jetzt sehr sicher hier. Ich habe hier einen Umkreis von Leuten, die nette Musik machen, die sich da wiegen, die auch sozusagen von gesellschaftlicher Sicherheit sprechen, nämlich, dass man ohne kontrolliert zu werden von Obrigkeiten sich bewegen kann. Das ist ein Ziel, das ich gut finde, und deswegen finde ich mich hier sehr sicher und sehr gut aufgehoben.
Ja, auch ich fühle mich an diesem Ort sehr sicher. Das Entscheidende finde ich aber vielmehr, dass es für die polizeilichen Befugnisse, die die Polizei sich hier verschafft hat durch die Einrichtung eines Kriminalitätsschwerpunkts, dass es eigentlich gar nicht auf Sicherheits- oder Unsicherheitsgefühle ankommen darf, sondern eigentlich nur darauf, ob die Kriminalitätsbelastung hier es tatsächlich rechtfertigt, so einen gefährlichen Ort einzurichten. Und das ist meines Erachtens nicht der Fall.
Also ich habe da aus eigener Erfahrung mal vor ein paar Jahren, vor einigen Jahrzehnten war das schon, am Anfang, als man bei der Polizei überhaupt anfing, damit zu sprechen, gefährliche Orte einzurichten, dann bin ich mal kontrolliert worden im Grunewald, das war in Berlin, das ist ein Villenort. Da wurde ich kontrolliert, habe da einen schwereren Wagen noch gehabt, wurde ich durchsucht und alles Mögliche gemacht, und hinterher, also Fahndungscomputer, alles, die ganzen Sachen, die da drin waren, wurden durchsucht, und da wurde mir gesagt, Grundlage ist gefährlicher Ort. Dann habe ich dann nachgefragt, was war. Und zwar hat sich herausgestellt, dass man im Zeitraum von 2 Wochen 10 Villeneinbrüche gehabt hat. Und aufgrund dieser 10 Villeneinbrüche wurde das zum gefährlichen Ort definiert, wo jedermann kontrolliert werden konnte. Ja. Nun ist es so, 10 Einbrüche oder 10 Delikte, die in einem 2-Wochen-Termin warten, es gibt keinen Ort in Berlin, wo das nicht mehrfach überholt wird. Also ist eine recht willkürliche Art und Weise, wie man gefährliche Orte definiert. Das, was mir sozusagen das Hauptproblem und für die Polizei eigentlich das Hauptproblem ist, was sie damit erreichen will, ist, dass jedermann ohne einen bestimmten Anlass und ohne einen Verdacht zu haben kontrollieren kann. Und das finde ich eine sehr demokratieproblematische Maßnahme, denn eigentlich ist das die Befugnis, jedermann zu kontrollieren, wo er auch immer gehen und steht, ohne dass man ihm was vorwerfen muss oder einen Verdacht haben muss, ist eigentlich eine Maßnahme, die man sonst nur bei autokratischen, totalitären Staaten findet. Und deswegen ist das für mich sozusagen so ein Einstiegsdelikt hier, so ein Einstiegsproblembereich. Und ich meine, da müssen wir sozusagen Sorge tragen, und das ist, denke ich, auch der tragende Grund für die Kritik an dieser Maßnahme.
Die Kriminalitätsschwerpunkte, da nimmt sich die Polizei nach dem Polizeigesetz das Recht raus, Sie haben das angesprochen, verdachtsunabhängige Kontrollen durchzuführen. Als dieser Kriminalitätsschwerpunkt Schüdinger Kirchplatz eingerichtet wurde, hatte ich damals auch für Radio Dreigland nachgefragt bei der Polizei. Damals hat man auf polizeiliches Erfahrungswissen verwiesen. Ja, jetzt würde die Polizei natürlich sagen, hier in Freiburg, das weiß doch jeder, hier Stüdinger Kirchplatz, wird viel gedealt etc. Es gab auch einige mehr oder minder schwere Diebstahldelikte, das ist, glaube ich, nicht ganz wegzudiskutieren. Da kommt dann natürlich aus der Bevölkerung jetzt, was die Kritik daran angeht, dass es hier solche verdachtsunabhängigen Kontrollen gibt, sehr viel Unverständnis. Wie reagiert ihr auf dieses Unverständnis, und reicht euch nicht dieses polizeiliche Erfahrungswissen?
Wir hatten ja jetzt gerade hier so einen Bürger vor Ort, der genau das thematisiert hat, und mit dem eigentlich haben wir jetzt ganz gut dann doch die Kurve gekratzt beim Diskutieren. Das Problem ist ja, was aus dieser Situation folgt. Wenn jetzt dann das dazu führt, dass man wirklich Leute kontrolliert, ja, und dann die Fahndungsmaschinerie und alles, was an Überprüfungen da hinten dran liegt, dann ins Bewegung setzt, das ist das eigentliche Problem. Ich denke, wenn hier sozusagen konventionellerweise der Ort bestreift wird, wie man das bei den Polizeikreisen sagt, wenn hier ab und zu mal Polizei Polizei durchgeht und schickt, dann reicht das insofern auch schon aus und dann weiß jeder Bescheid, was hier läuft. Und wann kann man im Verdachtsfall auch eingreifen? Dafür ist ja die Polizei da. Aber das Problem ist natürlich dadurch, dass die immer mehr sich zurückziehen in ihre Häuser und eigentlich nur noch durch Videoüberwachung arbeiten wollen. Das ist ja auch der große Gedanke, dass man den Platz videoüberwacht. Dann hat man das Problem nicht. Dadurch ist eigentlich der persönliche Kontakt, der eigentlich viel wichtiger ist und der auch Polizei kontrollierbar macht, der entfällt. Und durch diese ganzen technisch versierten Kontrollen ist die Situation gefährlich, weil dann kannst du natürlich jedermann kontrollieren. Und mit den Techniken, die man heute hat, Gesichter zu erkennen, ist das virulent.
Gerade fahren die Polizisten mit so Segerways oder wie es heißt, vorbei. Da würde ja jetzt wirklich die Polizei sagen, nein, am Stüdinger Kirchplatz, da laufen wir verstärkt Streife, da kann man jetzt nicht den Vorwurf machen, wir würden jetzt nur mit Videoüberwachung hier agieren. Es gibt die Kontrolle des Polizeiauges, oder?
Ja, die gibt's. Und die Polizei fährt hier eben nicht nur Streife und schreitet ein, wenn konkrete Gefahren bestehen, wie es der Normalfall ist nach dem Polizeigesetz, sondern die Polizei hat hier eben zusätzlich die Befugnis, indem sie auf diese vagen Begriffe wie Erfahrungswissen und Lagebeurteilung verweist, hat sie zusätzlich die Befugnis, verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchzuführen. Und diese Personenkontrollen, weil sie nicht mehr an einen konkreten Verdacht geknüpft sind, stellen sie ein Einfallstor dar für diskriminierende Polizei. Maßnahmen wie das Racial Profiling. Die Polizei kann frei aussuchen und das tut sie, das zeigt die Erfahrung leider, regelmäßig nach äußerem Aussehen und Hautfarbe.
Racial Profiling, was können betroffene Personen dagegen tun?
Ja, es ist unheimlich schwierig, gegen Racial Profiling vorzugehen. Racial Profiling ist in Deutschland theoretisch verboten, aber man muss der Polizei natürlich, wenn man tatsächlich klagen will gegen eine polizeiliche Maßnahme, erstmal nachweisen, dass die Polizei die kontrollierte Person tatsächlich nur aufgrund der Hautfarbe ausgewählt hat. Und das ist im Einzelfall enorm schwierig, weswegen es vor den Verwaltungsgerichten da nicht allzu viele Verfahren gibt bislang zu Racial Profiling. Einzelne Verfahren gibt es, in denen tatsächlich festgestellt wurde, die Polizei hat nach Hautfarbe ausgewählt. Da wurden die Maßnahmen dann für rechtswidrig erklärt.
Weil man hinzu sagen muss, die Gegenwehr gegen solche Maßnahmen, speziell auf dem juristischen Bereich, erfordern unheimliche Energie, erfordern auch einen Einsatz von Geld. Also das irgendwo sich auf sich zu nehmen, das ist schon ein Risiko. Und dann gibt es noch eine zweite Komponente, die man gerade bei der Gegenwehr, bei der Polizei immer hat, ist, dass man, wenn es dann irgendwo ein bisschen lauter geworden ist oder ein bisschen nicht so ganz leicht ablief, so eine Kontrolle, dass man möglicherweise dann auch mit einer Gegenwehr rechnen muss, die dann so aussieht, dass man eine Anzeige wegen Widerstand gegen Staatsgewalt bekommt. Also das ist eine Gemengelage, die es nicht leicht macht, dass man sich hier seine Rechte, die durchaus gegeben sind, wirklich voll bedienen kann.
Gegen Racial Profiling klagt zum Beispiel der Göttinger Anwalt Sven Adam immer wieder mit Mandanten, hat auch immer wieder Erfolg, so richtig das Gefühl hat man nicht, dass es jetzt im Großen und Ganzen was ändert.
Ja, er hat aber auch deswegen immer wieder Erfolg, weil er seine Fälle ganz genau auswählt und ganz genau darauf schaut, welchen Fall bringt er vor Gericht, und nimmt natürlich nur die Fälle, bei denen er wirklich Anhaltspunkte hat, dass er der Polizei nachweisen kann, hier wurde nach Hautfarbe ausgewählt. Und dann hat er tatsächlich Erfolg, ja.
Und diese Fälle spielen sich dann wahrscheinlich nicht in solchen Kriminalitätsschwerpunkten ab, weil da hat die Polizei ja dann noch viel eher das Recht, in Anführungszeichen, wirklich verdachtsunabhängig zu kontrollieren.
Sie hat da das Recht, verdachtsunabhängig zu kontrollieren, aber darf natürlich auch da in Kriminalitätsschwerpunkten nicht nach Hautfarbe auswählen. Aber ja, die Fälle des Racial Profiling spielen sich nicht nur an Kriminalitätsschwerpunkten ab, wo die Landespolizei verdachtsunabhängige Personenkontrollen durchführen kann, sondern ein großes Problem sind auch die Befugnisse, die Bundespolizei hat, an Bahnhöfen und in Zügen. Auch da kann die Bundespolizei verdachtsunabhängig kontrollieren, und da spielen sich auch sehr viele Fälle von Racial Profiling ab.
Also das Verdachtsunabhängig heißt ja in dem Fall, also wenn man jetzt hier nach rassistischen und Rassegesichtspunkten dann auswählt, dann ist es ja nicht mehr verdachtsunabhängig, dann ist ja der Verdacht ja sozusagen rassistisch belegt. Und das ist natürlich rechtswidrig, das ist ganz klar. Das darf man auch hier an Kriminalitätspunkten nicht. Aber dies dann immer nachzuweisen, ist schwierig.
Auch da würde jetzt die Polizei wahrscheinlich sagen, es gibt derzeit vor den Gerichten hier XY Anzahl an Verfahren wegen Drogendelikten und das trifft oft Personen mit dunkler Hautfarbe, diese Verfahren. Dem entgegnet ihr was?
Naja, dafür, dass es zum Gerichtsverfahren kommt, ist ja die vorgeschaltete Stufe, dass die Polizei erstmal Kontrollen durchführt. Das heißt, tatsächlich, wenn es zu Gerichtsverfahren kommt, bei denen besonders viele Menschen mit nicht deutschem Erscheinungsbild, mit nicht weißer Hautfarbe vor Gericht gezogen werden, dann ist ja Voraussetzung dafür, dass die Polizei erstmal solche Personen ermittelt mit Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Und da wäre meine These, dass wenn besonders viele schwarze Menschen vor Gericht landen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, dass es eben an der Polizei liegt, an einer rassistischen Auswahl.
Weil man wahrscheinlich auch in Freiburg sehr viele weiße Studierende finden würde, die man wegen solcher Sachen vor Gericht bringen könnte, wenn der Wutsch von der Polizei da wäre.
Wir können es zuspitzen in dem Augenblick, in dem die Polizei ihre Kontrollen auf ein anderes Fokus setzt, dann findet sie dort eben die Kriminalität. Die Polizei findet die Kriminalität dort, wo sie ist, aber sie muss auch dort sein. Und wenn sie dort nicht dort ist, dann findet sie auch keine Kriminalität. Es ist also ein sehr einfacher Wechselkreis, der da läuft. Und das, also die Polizei definiert letztlich darüber, was ein Kriminalitätsschwerpunkt ist, die Polizei selber und nicht die örtliche Sachlage. Und das macht das Ganze, diese Befugnis so problematisch.
Gerade wenn die Polizei zur Einrichtung eines Kriminalitätsschwerpunkts auch noch auf Betäubungsmitteldelikte abstellt, Betäubungsmittelkriminalität, das sind reine Kontrolldelikte, die allein durch polizeiliche Kontrollen aufgedeckt werden. Das heißt, die Polizei hat quasi eine Selbstermächtigung zur Schaffung von erweiterten Eingriffsbefugnissen. Sie könnte auch sagen, wir nehmen den Seepark verstärkt unter Kontrolle und sie wird auch am Seepark Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz finden und könnte auch da einen Kriminalitätsschwerpunkt einrichten.
Man findet abweichendes Verhalten dort, wo man hinguckt. Jetzt würde ja trotzdem wieder aus der Bevölkerung oft die Aussage kommen, ja, aber der Stüdinger Kirchplatz abends, der ist doch unsicher. Dem entgegnet ihr dann was?
Ja, aus der Bevölkerung. In der Bevölkerung wird das vielleicht tatsächlich als unsicherer Ort wahrgenommen.
Ist auch immer die Frage, von welchem Teil der Bevölkerung jetzt einfach mal als, um das Ganze in Gang zu halten.
Ich würde mich dagegen wehren, dass man einfach die Unsicherheitsgefühle oder die Kriminalitätsfurcht, die in der Bevölkerung existiert, heranzieht, um solche polizeilichen Maßnahmen zu legitimieren. Denn in der Kriminologie ist es relativ anerkannt, dass die objektive Sicherheitslage und das subjektive Sicherheitsgefühl oder Unsicherheitsgefühle, dass die meistens krass auseinanderklaffen und das eine mit dem anderen nur wenig zu tun hat. Insofern würde ich mich dagegen wehren zu sagen, die Bevölkerung hält es für unsicher, deswegen ist es legitim, einen Ort zu einem gefährlichen zu erklären.
Man kann es vielleicht noch mal zuspitzen. Wenn man zum Beispiel einen 18- oder 20-Jährigen, der über einen Schüler fragt, ob er sich hier unwohl fühlt, von der Kriminalität bedroht, der sagt dann natürlich, nee, geht einfach durch. Ja. Das sind aber die Leute, die wirklich bedroht sind. Wenn ein 60-Jähriger Bürger hier durchläuft, der sozusagen etwas unbefangen oder wenig Ahnung von diesen Sachen hat, der fühlt sich bedroht. Tatsächlich ist aber der eigentlich Bedrohte, wenn überhaupt, dann der 16- bis 18-Jährige, weil die viel mehr in den Konflikten untereinander, also mit handgreiflichen Zeiten rechnen müssen. Also die Kriminalitätsangst ist kein Messfaktor, um einen Kriminalitätsverfolgung zu definieren. Das ist das Schlechteste, was man überhaupt nehmen kann.
Da ich mit zwei Juristen hier stehe, dann doch auch nochmal die Frage, wie stehen die juristischen Chancen auf juristischen Weg, so die Einrichtung eines solchen Kriminalitätsschwerpunkts dem entgegenzutreten, das vielleicht auch vor Gericht als rechtswidrig erklären zu lassen?
Ich glaube, in dem Augenblick ist, wenn sich ein paar Leute finden und die dann auch den Mut und auch den Willen haben, das durchzustehen, dann bin ich recht zuversichtlich, dass man da durchaus bei den Gerichten hier eine Klärung finden kann, die aus dem Fühlinger Kirchplatz wieder einen nicht so gefährlichen Ort macht, wie immer geredet wird. Ja, gut. Das heißt, es müssen sich Leute finden und die sollten sich halt dann bei Anwälten melden, die entsprechende Erfahrung haben, auch bei der Humanistischen Union oder beim AKJ. Und dann müsste man die Fälle mal durchsprechen und sehen auf Geeignetheit, dass die vor die Gerichte gebracht werden können. Ganz klar.
Ein Problem beim gerichtlichen Vorgehen gegen solche Kriminalitätsschwerpunkte ist natürlich, dass wir wenig über diese Kriminalitätsschwerpunkte wissen. Die Polizei gibt zum einen gar nicht preis, welche Orte als gefährliche überhaupt eingerichtet wurden. In Berlin hat sich die Polizei inzwischen durchgerungen, auf ihrer Homepage das zu veröffentlichen. In Freiburg ist es noch nicht so weit. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, welche Orte in Freiburg Kriminalitätsschwerpunkte sind. Das zweite Problem ist, die polizeiliche Kriminalstatistik differenziert nicht nach diesen Orten, sondern allein nach Stadtteilen. Wir wissen also gar nicht, welches Zahlenmaterial legt die Polizei zugrunde. Die Polizei verweist lediglich auf ihre Lagebeurteilung und auf Erfahrungswissen. Aber diese beiden Probleme machen es eben auch etwas schwer, vor Gericht dagegen vorzugehen.
In Freiburg sind es auf jeden Fall, glaube ich, noch der Kolombi-Park und Teile der Altstadt, also das Bermuda-Dreieck. Aber da muss man vielleicht auch noch sagen, um klageberechtigt zu sein, muss dann jemand auch wirklich kontrolliert worden sein.
Ja.
Gut. Ja, dann vielen Dank.